Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Damit endet das dreibändige Werk des deutsch-jüdischen Exilanten Ernst Bloch. Berühmte Worte aus dem Prinzip Hoffnung. Für den Remigranten Theodor Adorno gab es einen seligen Ort dieser Heimkunft. Amorbach hieß er, im Odenwald. Da war er als Kind oft und nach dem Krieg kehrte er oft dahin zurück. Amorbach hat dem kritischen Theoretiker und Kritiker der Kulturindustrie eine Smartphone-App gewidmet. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Mit bildender Kunst wollen wir aber anfangen. Leopardenfell, nackte Haut, tödlicher Blick und rote Haare. In der abgründigen Malerei des Symbolismus um 1890, da geht es bevorzugt morbid und dekadent zu. Todesverfallen. Und erotisch. Das Ganze natürlich ästhetisch überfeinert und immer schön dunkel, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Die Alte Nationalgalerie Berlin zeigt die Ausstellung Dekadenz und dunkle Träume über belgischen Symbolismus und Barbara Bogen hat die Werke aus internationalen Sammlungen und natürlich bedeutenden Museen Belgiens in Berlin gesehen.
Sie wollten Weltfremde sein und ihr Frauenbild war, gelinde gesagt, dementsprechend. Selbst für die Zeit, in der sich erste weibliche Emanzipationsbestrebungen schon deutlich abzeichneten. Die Frauen auf den Bildern der Symbolisten, im Übrigen ein fast reiner Männerclub, sind Medusen, Sphinxen, Rätselwesen, mal fragil, mal fatal oder halb wahnsinnig. Vorzugsweise aber mit üppigen, grellroten, langen Haaren, sinnlich und doch unnahbar kühl zugleich. Vor allem der belgische Maler Fernand Knopf ist fasziniert von diesem Typus, in dem sich offenbar alle männlichen Projektionen ideal bündeln können. Und doch manifestiert sich in diesen bildschön unheimlichen Frauenporträts weit mehr als nur Angst und Sehnsucht nach dem vermeintlich unergründlich Weiblichen. Knopfs Gemälde »I lock my door upon myself«, was so viel heißt wie »Ich verschließe mich in mir selbst«, bezieht sich auf das enigmatische Gedicht »Who shall deliver me« der britischen Dichterin Christina Rossetti. Hier klingt zugleich eine faszinierend neue Innerlichkeit an, die sich fast als autistisch deuten lässt. Knopfs Gemälde zeigt eine junge Frau, wieder mit langen dunkelroten Haaren. Sie träumt, versonnen, das blasse Gesicht auf die nicht minder blassen Arme gestützt. Die unwirklich hellen Augen sind in ein unbekanntes Irgendwo gerichtet, ein Ort, der vielleicht gar nicht existiert, mehr Traumland ist oder Fantasieraum. Schon lange vor Sigmund Freuds Publikation der Traumdeutung nämlich entdeckten die Symbolisten ihr geradezu magisches Interesse an dem, was später das Unbewusste genannt wird, die Innenwelt des Menschen und darüber hinaus sogar die Seele der Dinge. Selbst die Interieurs des belgischen Malers Xavier Mellery und die Landschaftsszenen des Belgiers William de Gove de Nunc erscheinen plötzlich fremd, fern, bedrohlich, mystisch. Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin stellt die These auf, dass die symbolistische Strömung innerhalb Europas vor allem in Belgien mit seinem Zentrum Brüssel zu pulsieren begann. Ralf Gleis, Direktor der Alten Nationalgalerie.
Der Symbolismus hatte mehrere Zentren. Und natürlich gibt es die Anfänge des Symbolismus auch in Paris zu beobachten. Wir haben dort eben mit Moreau und Redon große Gestalten. Spezifisch am belgischen Symbolismus ist doch eine große Vielfalt und die Aufnahme verschiedenster Kunstströmungen, die sich in Brüssel gekreuzt haben, etwa aus der englischen Kunst, der deutschen Kunst, der französischen Kunst. Dort kamen viele Künstler unterschiedlichster Nationen zusammen, auch unterschiedlichster Ansichten. Und da hat sich eine Besonderheit entwickelt in einer Geschwindigkeit, die man andernorts sucht. Man durfte freier und liberaler sein als andernorts. Das sehen wir etwa in diesen tabubrechenden Werken von Felicien Rops oder auch von Ensor. Also das war ein liberaler Ort.
Brüssel, Ende des 19. Jahrhunderts, eine einflussreiche liberale Stadt, aber auch ein europäisches Finanzzentrum voller fader Geldmenschen und Geistloser, zudem sehr katholisch. Das provoziert die symbolistischen Fantasien. Felicien Rops schlägt im Bild eine nackte Frau ins Kreuz, über ihrem Kopf das Wort Eros statt Inri. Oder er lässt eine laszive Halbnackte, geführt von einem Schwein, über die Darstellung der klassischen Künste flanieren. Der Salon Les Vingt, die 20, gilt zudem als unkonventioneller Künstlertreff, der allen Avantgarden offensteht, auch und gerade den zeitgleich agierenden Impressionisten. Jedes Jahr organisiert Levin in Brüssel eine große Schauausstellung, zu der die europäische Kunstszene geladen wird. Hier treffen sich Claude Monet und Paul Cézanne, Max Liebermann oder Walter Crane und viele andere. Die wirklich großartige Ausstellung, in der es auch unbekanntere Künstler zu entdecken gilt, macht Belgiens Bedeutung für die Symbolisten in 12 Themenräumen überzeugend deutlich, streift auch skurrile Aspekte wie den neurotischen Künstler oder den Künstler als Esoteriker und Priester. Und Ralf Gleis fügt noch hinzu:
Das war etwas, was mich auch in der Vorbereitung der Ausstellung sehr fasziniert hat, dass es da durchaus eine Parallele zu unserer heutigen gesellschaftlichen Realität gibt. Man war eigentlich an der Stelle, wo man glaubte, dass es so nicht weitergeht, dass man einer großen Krise gegenüber ist, einer Dekadenz, einem Abstieg, so wie wir es heute auch schon vor Corona wahrgenommen haben, aber wie es sich jetzt natürlich noch mal deutlicher zeigt.
Ein Beitrag von Barbara Bogen über Dekadenz und dunkle Träume, die Malerei des Symbolismus in Berlin. Im Zeitalter der Silver Ager, der agilen Alten, die natürlich keinesfalls so heißen wollen, da ist 70 das neue 60 und 60 das neue 50 und so weiter. Wie ist das aber insbesondere, nehmen wir mal, für Frauen so um die 50? Das Theaterkollektiv Shishi Pop, deren Mitglieder selber gerade in diesem Alter sind, fragt in dem Abend Hexploitation genau danach. Was ist für eine Frau Alter, Schönheit, Körper, Wahrnehmung? Welche Ängste, Bilder, Zuschreibungen gehen damit einher? Gestern wurde diese Performance, muss man sagen, im Hebbel, dem Theater am Ufer in Berlin, uraufgeführt und Barbara Behrendt war für uns dabei.
Ich bin bereit für meine Nahaufnahme. Mieke Matzke trägt schicke Sonnenbrille zum schwarzen Dievenkopftuch, Spitzenhandschuhe, Glitzerpantoffeln und sonst nichts. Sie posiert auf einem Präsentierteller, streckt dem Publikum ihre nackten Brüste entgegen, den Bauch, die Scham und reckt dann ihren Hintern in die Kamera.
Ton, neun. Kamera, bereit, sich.
Matzke lässt das Po-Fett wackeln, das man nun im ewigen Film Loop auf der großen Leinwand hüpfen sieht. Ihre Kolleginnen kommentieren.
Seit wir sie das erste Mal gesehen haben, ist sie fast 30 Jahre gealtert. Und so sehr hat sie sich gar nicht verändert. Sie sieht immer noch mädchenhaft aus. Und sie hatte schon als junge Frau keine wirklich definierte Taille. Und deshalb ist jetzt dieses leicht tonnenförmige in ihrer Mitte. Das ist jetzt endlich altersgerecht.
Das soll keine Beleidigung sein, sondern eine ehrliche Beschreibung. Die Performerinnen von Shishi Pop, alle kurz vor oder kurz nach ihrem 50. Geburtstag, begutachten ihre nackten Körper, halten den nicht sehr opulenten Bauchspeck in die Kamera, die Augen falten. Später wird auf einer Examinierliege Johanna Freiburgs Vagina ausgeleuchtet und monsterhaft vergrößert, dutzendweise auf die Bühnenwände geworfen. Dass das weder pornografisch wirkt noch provokant, sondern wie natürlicher Teil einer intimen Recherche, liegt am augenzwinkernden Spiel der Gruppe. Nichts an diesem Abend ist verkrampft oder ausgestellt. Der eigene Körper, die persönliche Erfahrung mit dem Älterwerden ist jedoch, wie immer bei Shishi Pop, nur der Ausgangspunkt für einen gesellschaftlichen Diskurs. Der Titel Hexploitation, geschrieben wie die Hexe, ist angelehnt an ein Horrorfilmgenre aus den 60er Jahren. Hexploitation, benannt nach der Hag, der bösen, hässlichen Alten. Die bislang makellose Frau wird in diesen Filmen angesichts ihrer Falten zur Wahnsinnigen. Was war zuerst da? Die Scham der Frauen vor ihrem körperlichen Verfall oder die Angst der Männer vor der alternden Frau? Wann hat sie begonnen, die Abscheu vom welkenden weiblichen Körper und seinen Geschlechtsorganen? Vielleicht mit der Industrialisierung und dem Frühkapitalismus, als der Mensch funktionalisiert und der weibliche Körper als Gebärmaschine betrachtet wurde? Oder schon zu Zeiten der Hexenverfolgung, als mächtige und eigenwillige Frauen von Männern aus dem Weg geschafft wurden? Shishi Pop geben Anregungen, aber keine Antworten. Ihr kurzweiliger 70-minütiger Abend gleicht einer höchst selbstironischen Mischung aus Horrorfilm und Hexenküche. Verschiedene Live-Videobilder verschmelzen auf der Leinwand. Mal nimmt ein Performer Embryostellung ein und schlüpft aus dem darüber projizierten Performerinnenkörper, der längst nicht mehr blutet. Dann werden Brustwarzen zu Monsteraugen in einem schwarzen Gruselwald. Sebastian Bark, der einzige Mann im Team, kocht auf der Bühne Menstruationsblut nach Anleitung nach.
Sebastian, da muss doch die Migräne raus, der Durchfall. Genau, der ganze Schmerz, da muss doch irgendwas gut gewesen sein. Ich muss mir rein, das muss nur noch abkühlen.
Der Ekel vor der Frau nach den Wechseljahren, das wird jedenfalls deutlich, ist nichts Frauengemachtes. Und so endet die angenehm lockere, ungeschliffene Inszenierung in einem emotionalen Finale mit den nackten Damen auf den Barrikaden. Kampffeminismus und Aktivismus bedient der Abend aber zum Glück nur am Rande. Es ist seine Intimität, die Unaufgeregtheit und der Humor, die einen erreichen.
Meint Barbara Behrendt über Hexploitation, das neue Stück von Shishi Pop am Berliner Hebbel am Ufer. Er ist ein ungewöhnlicher Liedermacher, Kabarettist und künstlerischer Bühnenarbeiter, Reinhard Grebe. Er hat am Dresdner Staatsschauspiel einen Abend über die Unmöglichkeit von Theater gemacht, oder besser Theater unter Abstandsgebot. Einige Produktionen, wir wissen das, wurden entweder abgesagt oder verschoben. Andere Regisseure haben ihre Konzepte nochmal überarbeitet, um sie an die neuen Regeln anzupassen. Reinhard Grebe hat also einen Abend über das Theater in Zeiten der Pandemie gemacht, und der heißt 1,50 Meter. Was treibt die Menschen an? Wie kann Theater funktionieren? Thilo Sauer berichtet.
Bei singenden oder exzessiv Sprechenden ist ein Abstand von 6 Metern abzuhalten.
Nacheinander treten die Darstellerinnen und Darsteller auf und setzen sich an den Bühnenrand mit dem nötigen Abstand. Leo Goldberg wird von seinem Schlagwerk umringt. Elias Baumann und Isabella Krieger nehmen nebeneinander ihre Plätze ein. Gemeinsamer Haushalt, erklären sie. Anna-Katharina Muck setzt sich auf einen silbernen Gymnastikball in einer Muschel. Insgesamt 10 Personen sind zusammengekommen, um die neue Spielzeit vorzustellen und mit kleinen Szenen Einblicke zu geben. Anna-Katharina Muck und Ahmed Mascara stecken in großen Gummibällen und spielen einen Dialog aus Romeo und Julia. Außerdem steht, nur Pferden gibt man den Gnadenschuss nach Horace McCoy auf dem fiktiven Spielplan. Dort geht es um einen Tanzwettbewerb. Das Preisgeld erhält, wer als Letzter noch steht. So versammeln sich alle Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Sie stecken in mit Luft gefüllten Anzügen, tragen einen überdimensionierten Reifrock um den Hals oder ein Käppi mit einem 1,50 Meter langen Schirm. Sie tanzen, bis auch der Letzte am Boden liegt und nur noch zuckt.
Ganz genau so muss großes Theater sein.
Der Abend lebt vom Humor, von Slapstick und viel Satire. Und von dem harmonischen Zusammenspiel des Ensembles, das mehr mitbringt als Bühnenmonologe. Es singt viel, spielt Schlagzeug oder Saxophon. Reinhard Grebe hat mit dem Ensemble viel probiert und mit allem gearbeitet, was ihm zur Verfügung stand.
Sing mir ein kleines Arbeiterkampflied, eines, das zischt.
Reinhard Grebe verhandelt gleich mehrere Themen in seinem kurzweiligen Abend, der ziemlich genau 1 Stunde 50 dauert. Zum Beispiel das Thema Spielplangestaltung. In der Revue wird alles präsentiert, was dem Klischee des Theaters entspricht. Klassiker, ein Märchenstück, eine seltsame Performance. Außerdem geht es um große Namen. Volker Lösch ist eingeladen und arbeitet wieder mit den üblichen Mitteln. Nur mit noch mehr davon. Es geht um den Wert des Theaters. Für die Gesellschaft, aber auch für die Menschen im Theater. Anna-Katharina Muck stellt klar, dass das Theater mehr ist als Einnahmequelle oder Geldverschwendung, wenn sie sich darüber aufregt, dass ein Kostüm einer ihr wichtigen Inszenierung für 30 Euro verschleudert wird. Inspizientin Julia Palus zeigt ein Lego-Diorama von der abgesagten Macbeth-Premiere, das sie während des Lockdowns gebaut hat. Und Schauspielerin Birte Leest findet ihre eigene Antwort auf die zentrale Frage des Abends.
Kunst ist doch erheblich systemrelevant. Kunst, das ist doch für die Seele!
Doch in Grebes 1,50 Meter geht es eben auch um die Corona-Gesellschaft, die den Neoliberalismus auf neue Weise entlarvt. Wenn alle erzählen, dass sie während des Lockdowns etwas gelernt haben und Leo Goldberg dann ausrastet, weil er einfach nur arbeiten will. Wobei Arbeit auf der Bühne mit viel Idealismus verbunden ist. Aber auch Geltungssucht spielt dabei eine große Rolle, wie bei Ahmed Mascaras alter Ego. Der ausgezeichnete Darsteller will sich nicht damit abfinden, dass er, statt auf der großen Bühne, nur in der Küche stehen soll. Einzig Klaus-Dieter Werner, der wegen der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sitzt, genießt die neue Ruhe.
Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und das bin ich. Vielen Dank, dass Sie in die Insolvenz gegangen sind. Und ganz herzlich möchte ich allen Steuerzahlern danken, dass Sie den Milliardenschuldenberg noch bis in die Jahrzehnte zurückzahlen werden. Alles nur für mich. Vielen Dank, damit habe ich nicht gerechnet.
Am Ende überzeugt Reinhard Grebes 1,50 Meter neben viel Humor mit großer Ambivalenz und Ehrlichkeit. Er behauptet eben nicht, dass die Welt ohne das Theater verloren sei, auch wenn es gesellschaftliche Themen verhandelt. Er gibt sogar zu, dass es sich um Eitelkeiten dreht. Doch er zeigt auch, dass es für Menschen im Theater das ganze Leben bedeutet. Und genau darum geht es doch gerade, was Leben in einer Gesellschaft bedeutet.
Reinhard Grebes, 1,50 Meter in Dresden, gesehen von Thilo Sauer. Was Theodor Wiesengrund Adorno, der Kritiker der Kulturindustrie, der Populär, der Massenkultur, der noch das Singen der Vögel im Wald der romantischen Lüge verdächtigte, was der wohl über eine Smartphone-App in seinem Namen geschrieben hätte, das wissen wir nicht. Er starb 1969. Ein Jahr zuvor, da beantwortete er die Frage, was ist Deutsch?
Die Bildung nationaler Kollektive jedoch, üblich in dem abscheulichen Kriegsjargon, der von dem Russen, dem Amerikaner, sicherlich auch dem Deutschen redet, gehorcht einem verdinglichenden, zur Erfahrung nicht recht fähigen Bewusstsein. Sie hält sich innerhalb jener Stereotypen, die von Denken gerade aufzulösen wären.
Als der Exilant Theodor Wiesengrund Adorno 1949 aus dem kalifornischen Exil, dem Weimar am Pazifik, nach Frankfurt am Main zurückkehrte, da suchte er offenbar auch ein Stück unbeschädigten Lebens. Er fand es in Amorbach im bayerischen Odenwald, wo er schon als Kind häufig war. Er fand es aber auch in Jägerbraten mit Rahmsoße. Das hat er mal in einem Hörfunkgespräch mit Katja Mann zugegeben. Im Dienst der Philosophiegeschichte und des Tourismus, da gibt es jetzt eine Smartphone-App über Adorno in Amorbach. Und sie verschweigt nicht die Ressentiments, die es in der Bundesrepublik auch gegen Exilanten und jüdische Rückkehrer gab. Ludger Fittgau stellt sie vor.
Einer ist totgegangen. Einer hat's getan. Zwei haben zugesehen. Alle sind schuldig. Solange sie nicht reden.
Mit dem Lied vom Zusehen von Theodor W. Adorno begrüßt der Sozialdemokrat Wolfgang Hertel am Bahnhof von Amorbach eine rund 60-köpfige Gruppe. Hertel ist der zweite Bürgermeister des Barockstädtchens am östlichen Rand des Odenwaldes, in dem etwa 4000 Menschen leben. Die Gruppe hat sich zum Stadtrundgang auf den Spuren Adornos versammelt. Denn Amorbach hatte zeitlebens eine zentrale Bedeutung für den Philosophen und seine Familie, vor dem durch die Nationalsozialisten erzwungenen Exil in den USA, aber auch wieder danach bis zu seinem Tod 1969.
Es freut mich wirklich ganz besonders, dass Adorno und seine Werke gerade in Zeiten wie diesen wieder mehr zur Kenntnis genommen werden.
Wolfgang Hertel betont in seiner Begrüßung auf dem Bahnhofsvorplatz die Aktualität des Denkens Adornos. Sie zeige sich etwa in dem unlängst bei Surkamp veröffentlichten Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Der Amorbacher Politiker erinnert daran, dass es keineswegs selbstverständlich war, dass Adorno nach 15 Jahren Exil wieder nach Deutschland zurückkehrte.
Und schließlich ein Jahr vor seinem Tod, noch nach all den Ereignissen in einem Brief, noch diesen unglaublichen Satz schreiben konnte, der auf dem Flyer zur heutigen Veranstaltung zitiert wird. Es gehört für mich zu den schönsten Erfahrungen, dass ich in Amorbach, dem einzigen Ort auf diesem fragwürdigen Planeten, in dem ich mich im Grunde noch zu Hause fühle, nicht vergessen worden bin.
Der Anlass des Stadtrundgangs ist eine neue Smartphone-App, mit der an das Leben der Familie Adornos in Amorbach erinnert wird. Der Germanist und Literaturhistoriker Reinhard Pabst ist an diesem Tag der Stadtführer in Amorbach, der wesentliche Inhalte der App vorstellt.
Amorbach als Text mit den Füßen zu erkunden und zu lesen, auf eine Weise, wie es bisher noch nicht vorgekommen ist.
Pabst ist Autor eines Buches mit dem Titel Adorno – Kindheit in Amorbach. Er hat nun auch viele Texte und aktuelle Rechercheergebnisse zur neuen Adorno-App für Amorbach beigesteuert, deren Fertigstellung Anlass für den Stadtrundgang ist. Am Bahnhof zückt Pabst jedoch zunächst nicht ein Smartphone, sondern entfaltet ein altes Exemplar der Süddeutschen Zeitung. Auf zwei Seiten hatte das Blatt in den 60er Jahren einen Essay Adornos über Amorbach veröffentlicht. Der auch sprachlich schöne Text wurde später in viele Sprachen übersetzt, betont Reinhard Pabst.
Das ist der Anfang von allem. Das ist die Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, also der auflagenstärksten deutschen Tageszeitung vom 5. und 6. November 1966, die selbst das Adorno-Archiv in Berlin bzw. Frankfurt nicht hat, in der Adorno seine erste Version des berühmten Amorbach-Textes veröffentlicht hat.
Vom Bahnhof aus führt Pabst die Gruppe in den malerischen Ortskern, in dem allerdings heute viele Häuser leer stehen. Ein Ziel, das alte Hotel zur Post, in dem die Familie Adornos immer lebte, wenn sie nach Amorbach kam.
Im Hotel Post, Denn da traf sich eben nicht nur alles Mögliche, was Rang und Namen aus Frankfurt hatte, sondern dank Max Rossmann kamen hier Sänger aus Bayreuth hin. Also weltberühmte Stars wie Anton van Roy.
Der im Odenwald lebende Maler Max Rossmann hatte für Cosima Wagner ab 1901 Kostümentwürfe für die Bayreuther Festspiele gefertigt. Über diese Verbindung kam der damals renommierte niederländische Bariton Anton van Roy offenbar nach Amorbach. Für Adorno, der später auch ein bedeutender Musikphilosoph wurde, war das Ferienleben in der Barockstadt von Kindheit an somit auch geprägt durch Begegnungen mit Künstlern. Doch zu den Auerbacher Jugendfreunden Adornos gehörte auch der spätere Nazi Berthold Bührer, der unter anderem die NSDAP-Größe Albert Speer im Ort freundlich begrüßte. Noch um das Jahr 2000 herum habe ein Journalist versucht, mit der damals noch lebenden Witwe Bührers, Toni Bührer, über die gemeinsame Kindheit ihres Mannes und Adornos zu sprechen. Dem Journalisten schlugen antisemitische Ressentiments entgegen.
Und da muss sie ihm nicht nur die kalte Schulter gezeigt haben, sondern, das ist glaubhaft mir versichert worden, ihm gesagt haben, also zu diesem jüdischen Wichtigtuer, wörtlich, jüdischen Wichtigtuer Adorno habe sie nichts zu sagen.
Reinhard Pabst berichtet zum Schluss des Rundgangs auch darüber, dass noch in den 50er und 60er Jahren, als Adorno nach dem Exil wieder regelmäßig nach Amorbach kam, sich auch rechtsextreme Kreise im Ort trafen. Amorbach war also für Adorno zwar ein Zufluchtsort, doch seine politischen Gegner waren auch dort nie weit entfernt.
Eine Adorno-App für Amorbach, Ludger Fittkau berichtete. In den 70er und 80er Jahren, da war sie eine viel gelesene marxistische Kolumnistin und Autorin, die über die internationale Solidarität der Arbeiterschaft in industrialisierten Ländern schrieb. Aber auch feministische Themen bewegten sie. Rossana Rossanda war eine italienische Intellektuelle und Schriftstellerin. Sie war in den 50er und 60er Jahren in der Kommunistischen Partei Italiens führend tätig und hat im Jahr 1971 die unabhängige linke Tageszeitung Il Manifesto mitbegründet.
Quello che sta accadendo in Europa e che sta accadendo anche in questi momenti, io provo spavento.
Vor 7 Jahren, da sagte sie in einem Interview, was zurzeit in Europa geschieht, lässt mich erschrecken. Denn in den politischen Entscheidungen, da liegt ein Element von grundlegender Amoralität. Europa, das hatte seit 1910 nicht solch eine Ungleichheit kennengelernt. Ich bin eine Internationalistin. Rossana Rossanda ist im Alter von 96 Jahren gestorben in der vergangenen Nacht. Prägende Erfahrung war für sie die 1924 geborene der italienische Faschismus. Karl Wilhelm Macke mit einem Nachruf.
Sie verstand sich selbst als eine Marxistin in der Tradition von Rosa Luxemburg und ihr Denken wurde noch stark eingerahmt von Faschismus, Krieg, Widerstand und Klassenkampf. Ihre ersten politischen Erinnerungsbilder, so schrieb Rossana Rossanda in ihrer Autobiografie »Die Tochter des 20. Jahrhunderts«, gehen auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Kampfes gegen den Faschismus zurück. In den letzten Monaten der Mussolini-Diktatur begann die aus dem istrischen Pula stammende Rossana Rossanda als Studentin in Mailand mit ihren ersten Kontakten zum kommunistischen Untergrund. Fasziniert von den Idealen der Resistenza, versuchte sie, ihre philosophischen und kunsthistorischen Studien zu verbinden mit der Kuriertätigkeit zwischen verschiedenen kommunistischen Zellen in der Lombardei. Langsam wuchs sie so in die Kultur der italienischen Arbeiterbewegung hinein. Ihr fühlte sie sich immer verbunden, aber im Gegensatz zu vielen ihrer linken Genossen leugnete sie ihre Herkunft aus der norditalienischen Bourgeoisie auch nie ab. Geschult in jahrzehntelanger politischer Arbeit, stilistisch geschärft durch den Tagesjournalismus in den Organen der Partei, wurde Rossana Rossanda in den 60er Jahren immer mehr zu der zentralen Figur einer Gruppe von italienischen Intellektuellen, die den kulturrevolutionären Aufbruch von 1968 mit den Idealen der traditionellen Arbeiterbewegung verbinden wollten. Sie gründeten gegen heftigen Widerstand der kommunistischen Parteiführung die Tageszeitung Il Manifesto, die dann über Jahrzehnte hinweg zu einem Vorbild für die unabhängige linke Publizistik in ganz Europa wurde. Auch die Deutsche Taz hat sich in ihren Anfangsjahren immer wieder auf das Manifesto-Experiment in Italien bezogen. Bis hinein, vielleicht in die späten 80er Jahre, hatte Rossana Rossanda noch einen eingrenzbaren Adressat für ihre Kommentare, Polemiken und theoretischen Einmischungen in den Spalten von Il Manifesto. Es war eine linke politische Szene, die zwar untereinander vielfach zerstritten und zersplittert war, aber noch über einen großen Vorrat gemeinsam erlebter Geschichte verfügte. Diese Gemeinsamkeiten jedoch sind spätestens seit dem Fall der Berliner Mauer längst zerbrochen. Jahrzehntelang hat Rosanna Rossanda das Ende der stalinistischen Diktaturen mit ihren Kommentaren immer herbeigeschrieben. Trotzdem fiel es ihr aber schwer, die politischen und intellektuellen Konsequenzen des epochalen Bruchs von 1989 einzuordnen. Vor diesem Hintergrund kam es irgendwann auch zu einem spektakulären und unüberwindbaren Bruch mit der heutigen Redaktion von Il Manifesto. Als politische Publizistin hat Rosanna Rossanda weder sich selbst noch die Gegner nie geschont, die innerhalb ihrer eigenen politischen Familie am wenigsten. Sie konnte im persönlichen Umgang schroff sein und jedes Zugeständnis an den jeweils modischen Zeitgeist war ihr zuwider. Ihr Stil zu schreiben aber und ihr souveränes Wissen in der Geschichte der Malerei und der Literatur, sie hat unter anderem Kleist ins Italienische übersetzt, fand selbst bei politischen Gegnern immer einen großen Respekt. Die promovierte Philologin Rossanda war in der Renaissance ebenso zu Hause wie in den Archiven der kommunistischen Bewegung. Sie war eine Kennerin des modernen Kinos und der Schriften von Marx, Gramsci, Marcuse und Sartre. Völlig selbstverständlich folgt etwa in dem Band auch für mich ein Essay über den Kunsthistoriker Abi Warburg, einen Beitrag über die italienischen Gewerkschaften. Reflexionen über Virginia Woolf stehen hier neben einer Polemik gegen die verrottete Klasse Politiker in Italien. Die Utopie des gemeinsamen Wir war genauso ihr Thema wie die Realität des oft einsamen Ich.
Zum Tod von Rosanna Rossanda war das Karl Wilhelm Macke. Die Trauer um Richterin Ruth Bader Ginsburg in USA hält an und ist groß. Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, die Richterin des Obersten Gerichtshofs in Washington war eine liberale Ikone, eine Pionierin, eine Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen und eine Hoffnungsträgerin für Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner. Immer wieder wird betont, dass sie auch für viele junge Leute ein Vorbild war. Die Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums, Susan Neimann, würdigte die Verstorbene im Deutschlandfunk Kultur.
Ruth Bader Ginsburg war frech. Sie war immer frech. Und es ist nicht nur, dass sie für Frauen gekämpft hat. Das hat sie gemacht und das war, als sie anfing, sehr wichtig und sehr ungewöhnlich. Aber sie hat wirklich die Rechte aller Unterdrückten eingesetzt. Aber sie hat das eben mit einem Charme und einem Humor, die wirklich sehr ungewöhnlich war. Irgendjemand hat vielleicht vor 10 Jahren sie The Notorious RBG genannt. Eine Anspielung auf einen Rapper. Notorious heißt es, schwer zu übersetzen, berüchtigt. Sie hat nur gelacht und gesagt, ja, das ist toll, wir kommen beide aus Brooklyn. Und deshalb gibt es sogar ein Rap-Video. Also sie war sehr beliebt.
Das war die amerikanische Philosophin Susan Neimann zum Tod der US-Richterin Ruth Bader Ginsburg. In Thüringen hat heute Nachmittag das Kindermedienfestival Goldener Spatz begonnen. Es gilt als das größte Kinderfilmfestival in Deutschland. Zur Eröffnung wurde in Gera der Spielfilm Madison von Regisseurin Kim Strobel gezeigt. Da geht es um die 12-jährige Madison, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Radrennfahrerin werden soll. Als sie aber von einem Trainingscamp ausgeschlossen wird, da lernt sie ein Leben ohne Leistungsdruck kennen. Das Festival dauert noch bis zum nächsten Samstag, dann werden die Spatzentrophäen vergeben, 6 von ihnen von einer Kinderjury. Erstmals sind in diesem Jahr fast alle Filme und Fernsehbeiträge auch online abrufbar. Ursprünglich war das Festival für Ende Mai geplant, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Wer wird der neue James Bond? Der letzte Film mit Daniel Craig ist noch nicht mal im Kino. Schon gibt es neue Gerüchte über seinen Nachfolger und manche, die sind sich schon sicher, dass Batman-Gegenspieler Tom Hardy der neue Bond werden wird. Der 43-Jährige hatte sich schon mal selbst ins Spiel gebracht. Das war bevor Daniel Craig sich dann noch mal breitschlagen ließ. Gegenargumente sind, Tom Hardy ist schon zu bekannt und er ist mit dann vermutlich Mitte 40 vielleicht auch schon zu alt.
Michael Köhler sagt hier danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten wie gewohnt, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem sind die weiter anhaltenden Proteste in Belarus. Ihnen noch einen guten Abend.